der Lebenssinn, im Gegensatz zu vorigen Generationen, wo das deutlicher der Fall war, wird nicht mehr ausschließlich jetzt in der Arbeit gesucht.
Diese gesellschaftliche Erwartung nach mehr ist halt ein Trend, wo die Jugend jetzt stark dagegen steuert.
Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
Regelmäßige Überstunden, Anrufe nach Feierabend entgegennehmen und Mails im Urlaub beantworten. Lange Zeit hat für viele das Arbeiten über die Jobbeschreibung hinaus zum Arbeitsalltag dazugehört. Diese Extrameile im Job wird jetzt aber immer öfter vom sogenannten Quiet Quitting nicht nur in Frage gestellt, sondern abgelöst. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört, Vorgedacht. Ich bin Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
Laut einer aktuellen Studie bezeichnen sich 3 von 10 Beschäftigten in Österreich bereits als Quiet Quitter. Sie machen nur noch Dienst nach Vorschrift. Vor allem junge Menschen grenzen sich immer öfter von ihrem Job ab und stellen das Arbeitsleben nicht mehr an erste Stelle. Sie leben nicht nur für den Job, sondern arbeiten für ein glückliches Leben. Hallo, auch von mir. Ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Hören wir wie gewohnt zu Beginn ein Zitat nach und denken dann mit unseren Gästen vor, was das für die Beschäftigten bedeutet. Hier ist eine Aussage von Gerhard Klicker. Er ist Arbeitspsychologe und CEO des Beratungsunternehmens Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Wir taumeln heute von einer großen Krise in die andere. Das Leben im Hier und Jetzt hat mehr an Bedeutung gewonnen. Und deswegen haben Werte wie Karriere und Erfolg nicht mehr den Stellenwert früherer Jahre.
Das war ein nachgesprochenes Zitat von Gerhard Klicker, Arbeitspsychologe und CEO des Beratungsunternehmens Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement. Warum sich immer mehr Menschen als Quiet Quitter bezeichnen, welche Auswirkungen Dienst nach Vorschrift auf unsere Gesundheit hat und warum dieser Trend nicht verwerflich ist, darüber sprechen wir mit unseren Gästen. Dorothea Kickinger, Expertin für Arbeitnehmerinnenschutz im ÖGB. Hallo.
Hallo.
Und Johanna Klösch, Arbeits- und Organisationspsychologin und Referentin in der Abteilung Sicherheit, Gesundheit und Arbeit in der Arbeiterkammer Wien. Herzlich willkommen.
Hallo.
Johanna, ich würde gern gleich mit dir beginnen. Klären wir zuerst den Begriff Quiet Quitting. Wörtlich übersetzt heißt das ja stille Kündigung. Hat das wirklich etwas mit Kündigen zu tun?
Also Quiet Quitting und die Kündigung im formalen Sinn sind 2 Paar Schuhe. Es wird nämlich beim sogenannten Quiet Quitting jetzt nicht der Job gekündigt, sondern es geht eigentlich um die Idee, sich für die Arbeit aufzuopfern, dass dieser Idee die rote Karte gezeigt wird. Es geht im Prinzip darum, mit der Arbeit aufzuhören, die über das hinausgeht, für was man eigentlich angestellt ist. Vor allem dann, wenn man eine zu geringe Gegenleistung bekommt oder vielleicht gar keine Gegenleistung bekommt. Das kann jetzt einerseits sein, vielleicht die Entlohnung, das können aber eben auch ungünstige oder sogar schlechte Arbeitsbedingungen sein, sprich Zeitdruck, enorme Entgrenzung, Verdichtung, Beschleunigung, all das, mit was wir heute in der Arbeitswelt konfrontiert sind. Da gibt es so einen Begriff im Englischen, Act Your Wage, das trifft es recht gut. Das heißt, im übertragenen Sinne wird am Arbeitsplatz nur so viel gegeben, wie ich dann auch wieder letztlich zurückbekomme. Beim Quiet Quitting kommt es zu einer Distanz, zu einer stärkeren Distanz zum Arbeitgeber, zur Arbeitstätigkeit, vom Arbeitsplatz. Wichtig ist eben hier noch zu sagen, dass es das nichts mit kontraproduktivem Verhalten zu tun hat. Also es geht nicht darum, den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin zu schädigen, sondern es geht um eine Art Wiederherstellung eines Gleichgewichts, also im Sinne von, was bringe ich ein und was bekomme ich für meine Leistung, die ich am Arbeitsplatz bringe.
Seit wann gibt es jetzt Quiet Quitting? Ist das ein neues Phänomen und wer lebt das verstärkt?
Quiet Quitting ist tatsächlich ein relativ neuer Begriff und man kann eben hier schon sagen, dass Quiet Quitting vielfach die junge Generation betrifft. Also wir sprechen hier vor allem von den Millennials, von der Z-Generation. Dieser Generation geht es zunehmend auch darum, ausreichend Zeit auch für Dinge zu haben, die Freude bereiten, die auch entsprechend wichtig sind. Und der Lebenssinn, im Gegensatz zu vorigen Generationen, wo das deutlicher der Fall war, wird nicht mehr ausschließlich jetzt in der Arbeit gesucht.
Dorothea, dann möchte ich gern zu dir kommen. Dienst nach Vorschrift ist eigentlich immer ein bisschen negativ behaftet, also wenn man das so übersetzt auf Quiet Quitting. Wie wird denn das gesellschaftlich gewertet?
Ja, ich würde gleich mit einer Gegenfrage starten, nämlich was ist denn verwerflich daran, wenn ich das mache, was mein Arbeitsauftrag ist, das, was in meinem Dienstvertrag steht und das, was ich eigentlich vereinbart habe. Und hier würde ich fast so weit gehen, dass man diesen Begriff Quiet Quitting vielleicht in einen neuen Kontext setzen sollte, weil es ist eigentlich das, was gut wäre zu tun, nämlich das, wofür man gezahlt wird, wofür man, was man auch vereinbart hat. Und die Identifikation mit dem Arbeitgeber oder mit dem, was man tut, die ist ja da. Aber man geht halt diese extra Meile, vielleicht nicht jedes Mal. Und in diesem Zusammenhang muss man sich auch die Frage stellen, was eigentlich die Anforderungen in bestimmten Jobs einfach sind, wie die gefasst sind. Und die sind oft unter normalen Belastungen schwer zu erfüllen. Also alleine das, was dort verlangt wird, ist viel mehr, als was eine Person in der regulären Arbeitszeit machen könnte. Und diese gesellschaftliche Erwartung nach mehr ist halt ein Trend, wo die Jugend jetzt stark dagegen steuert. Und es ist halt so, dass diese neoliberale Ideologie, die verkauft uns halt Selbstoptimierung, weil das klingt so gut. Und eigentlich ist das das Phänomen der Selbstausbeutung. Und ich denke, man muss da halt sehr aufmerksam sein und sich im Klaren sein, wie viel kann ich leisten, damit ich gut und gesund in der Arbeitswelt bleiben kann.
Gut, also wir haben gehört, das sind vor allem junge Menschen, die das machen. Ist ein relativ neues Phänomen. Aber gibt es jetzt auch Jobs, wo man sagt, okay, da geht das einfach nicht, dass man eben nicht die extra Meile geht, wie wir schon besprochen haben?
Also ich denke mir, es sollte für jeden Job gelten, dass man das erledigt und für das verantwortlich ist, was im Arbeitsvertrag steht. Also die erwarteten extra Meilen werden auch auf diesen Zusammenhang, was die Johanna schon erklärt hat, nämlich wie viel ist die Belastung auf der einen Seite und wie viel ist die Wertschätzung und die Anerkennung auf der anderen Seite. Natürlich im gesetzlichen Rahmen, denn Überstunden oder Extratätigkeiten müssen dementsprechend bezahlt werden. Und alles, was darüber hinaus geht, muss dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin auch wichtig sein und als Wertschätzung zurückgegeben werden.
Wir haben schon besprochen, es ist jetzt nichts Verwerfliches daran, was vielleicht nicht immer so war, wenn man jetzt nicht noch extra was hineinbuttert in den Job. Haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen jetzt ein neues Selbstbewusstsein oder fehlen mittlerweile Leistungswille und Biss? Da würde ich da einmal dich fragen, Johanna.
Meiner Ansicht nach hat sich da eher der Fokus verändert, weil eben der Sinn des Lebens jetzt nicht mehr in der Form gelebt wird, dass man die nur mehr in der oder vorwiegend in der Lohnarbeit sieht, wie die Generationen davor zum Teil. Man muss aber dazu sagen, dass die jungen Menschen heute ja auch nicht mehr die gleichen Chancen haben wie eine Generation davor, wie ihre Eltern beispielsweise. Für die ältere Generation, die Elterngeneration, war es leichter möglich, vielleicht zu sparen, vielleicht sich sogar mal eine Wohnung zu kaufen. Das ist heute für die meisten undenkbar. Darüber hinaus hat sich eben, wie die Dorothea das schon gesagt hat, die Arbeitswelt ganz massiv verändert. Wir leben in einer Arbeitswelt voller Zeitdruck. Wir leben in einer Arbeitswelt der Entgrenzung, der Arbeitsverdichtung, der Beschleunigung. Wir haben 60% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die angeben, mindestens einem psychischen Gesundheitsrisiko am Arbeitsplatz ausgesetzt zu sein. Und das hat natürlich auch Folgen. Es gibt Daten, dass 44% der Befragten in dieser Studie Burnout gefährdet sind, beziehungsweise sogar schon krank sind. Und es sind eben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute auch nicht mehr bereit, ihre Gesundheit sozusagen auf dem Altar der Arbeit zu opfern. Und es ist auch ein Fakt, dass dieses Ungleichgewicht, von dem wir vorher schon gesprochen haben, zwischen Arbeitseinsatz und was ich letztlich als Entlohnung oder als Gegenwert bekomme, auch krank machen kann. Man spricht hier eben von der sogenannten Gratifikationskrise. Das ist dieses Krankheitspotenzial, die dem Inne wohnt. Und in dieser Hinsicht kann Quiet Quitting, also psychisch betrachtet, also eigentlich auch als ganz gesunde menschliche Reaktion eben auf diese Ungerechtigkeiten gesehen werden.
Wir haben ja im Anfangszitat auch gehört, dass Leistung und Karriere heute quasi nicht mehr alles sind. Die Freizeit ist jetzt das Erstrebenswerteste. Oder vielleicht ist es auch viel wichtiger für die junge Generation, als das für unsere Eltern noch war. Würdest du das unterstreichen, Johanna?
Ja, ich denke mal, da haben sich viele Veränderungen ergeben und das hat auch verschiedene Ursachen, die auch miteinander verbunden sind und ineinander auch greifen. Wenn wir ein bisschen zurückblicken, was war in den letzten Jahren, was war in den Jahren, dieses Quiet Quitting letztlich auch zum Thema geworden ist. Es war die Zeit der Pandemie. Viele Menschen haben nachgedacht über die Arbeit, über die Arbeitsbedingungen, über ihr Leben. Wird meine Arbeitsleistung gewürdigt? Wie wird sie gewürdigt? Und wir sind heute auch in einer Phase des Generationenwechsels letztlich, wo viele aus der Babyboomer-Generation aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden und dementsprechend ändern sich eben hier auch die Werte und Vorstellungen. Also diese Überzeugungen der Z-Generation, der Millennials, werden jetzt wesentlich dominanter auch am Arbeitsmarkt. Und da gibt es halt letztlich ein Stück weit mehr den Zugang, ich arbeite, um zu leben, aber ich lebe nicht, um zu arbeiten. Das trifft es, glaube ich, ganz schön. Und diese Trennung zwischen Arbeitsleben und Freizeit ist für diese Generation viel selbstverständlicher, auch durchaus erstrebenswert. Dazu kommt auch, dass diese Generation den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern viel stärkere oder klarere Grenzen setzt im Hinblick auf die Abgrenzung zwischen beruflichem Leben und privatem Leben. Diese Generation hat auch ein Stück weit erkannt, das Geheimnis des Erfolges ist nicht, dass ich mich zu Tode arbeite. Ja? Das ist ein Stück weit entzaubert worden. Es zeigt sich ja auch ein Stück weit, wer schreibt denn die Bücher über Erfolg? Das sind immer die Gewinner. Die Verlierer, die es auf der Strecke geblieben sind, ja, in diesem Marathon der Arbeit, das sind nicht die, die letztlich Erfolgsgeschichten schreiben oder zumindest werden deren ihre Geschichten in vielen Fällen dann eben nicht veröffentlicht. Darüber hinaus haben eben genau diese neuen Generationen auch ein Stück weit gesehen, was es macht mit Familien, mit Gesundheit, mit Freunden, mit Hobbys, ja, wenn sozusagen ich in diesem Workaholic-Modus drin bin. Und sie haben daraus gelernt.
Das heißt, man engagiert sich im Job, achtet aber darauf, persönliche Grenzen nicht zu überschreiten. Das klingt doch eigentlich ganz gesund, Dorothee, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Und dieses neue Bewusstsein, glaube ich, ist auch sehr wichtig, so wie das schon erwähnt wurde. Ich möchte aber einen weiteren Gedanken mit einbringen, nämlich dass sich viele Teile der Gesellschaft aufgrund der ökonomischen Zwänge ihrer Lebenssituation vielleicht diese Einstellung nicht herausnehmen können. Also wenn ich mir überlegen muss, wie zahle ich meine Rechnungen, wie ernähre ich meine Familie oder als junge Person, die ambitioniert ist und vielleicht Karriere machen möchte, von mir wird erwartet, dass ich das mache, dass ich diese Extrameilen ohne Anforderung, ohne nichts gehe, das gehört dazu, dann werde ich es machen. Und ich werde es auch wahrscheinlich eine sehr lange Zeit durchhalten. Und dann werden sich erste Zeichen melden und ich werde sie wahrnehmen. Und ich glaube, es ist hier der Appell auch mitzugeben oder darauf aufmerksam zu machen, dass man bei diesen Zeichen halt vielleicht auch sich Beratung sucht. Denn das kann dann tatsächlich krank machen und Burnout etc. viele andere Symptome hervorrufen.
Welche Zeichen wären das jetzt? Also wo muss ich da aufpassen bei mir selber, wo ich dann vielleicht merke, okay, das tut mir nicht gut?
Gerade wenn ich in dieser Burnout-Spirale drin bin, werde ich in vielen Fällen schon lang vorher das von meinen Freundinnen und Freundinnen hören, du arbeitest zu viel, von meiner Familie, du bist nicht daheim, du veränderst dich vielleicht, ja, möglicherweise kann ich nicht mehr schlafen. Oft ist es auch eine Beunruhigung vom Einschlafen, dass ich ein Gedankenkreisen habe, nicht mehr abschalten kann von der Arbeit. Also das sind dann schon Anzeichen, wo dann wirklich auch zu sagen ist, da gibt es einen Handlungsbedarf. Wichtig aber wäre, dass es eben, und das ist sozusagen auch das Ziel des Arbeitnehmerinnenschutzes, und das wissen ja ganz viele Menschen nicht, dass es auch von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern eine Verpflichtung gibt zur Gestaltung von gesunden und sicheren Arbeitsbedingungen. Der Arbeitnehmerinnenschutz ist deshalb so wichtig, weil der Arbeitnehmerinnenschutz einen präventiven Ansatz hat. Das heißt, hier wird vorher angesetzt, Arbeitsbedingungen so gestaltet, dass die Menschen gesund und sicher bis zur Pension ihre Tätigkeit ausüben können. Es gibt eine gesetzliche Vorgabe beispielsweise, dass wenn psychische Gefahren am Arbeitsplatz vorliegen, dass Arbeitgeber wirklich Schutzmaßnahmen noch treffen müssen. Und über 60% der Betriebe, die eben hier befragt wurden, da gibt es keine Schutzmaßnahmen vor Stress am Arbeitsplatz.
Ich würde jetzt vom Burnout wieder zurück zum Quiet Quitting kommen. Dorothea, welche positiven Auswirkungen hat die Abgrenzung, die ja bei Quiet Quitting betrieben wird, auf unsere Gesundheit?
Allgemein kann man, glaube ich, festhalten, dass Pausen und Zeiten der Regeneration für unseren Körper und auch für die Psyche sehr wichtig sind. Wenn man Quiet Quitting jetzt in diesen neuen Kontext setzt und sagt, ich achte auf meine Grenzen und ich gebe nur so viel dazu, wie es jetzt gerade geht, dann werden wir feststellen, dass die vorher schon genannten Symptome nicht auftreten. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass die Arbeit motiviert und gut durchgeführt wird. Ja, also man kann davon ausgehen, dass wenn ich gut ausgeruht bin, fit bin und natürlich gesund, dass ich dann auch mit einer großen Motivation an die Arbeit herangehe.
Das heißt, meine Arbeitszufriedenheit steigt, wenn ich Quiet Quitting betreibe oder im besten Fall.
1:1 würde ich das jetzt nicht so umlegen, aber wir wissen aus Studien, dass Belastungen grundsätzlich zu Krankheit führen, seien es jetzt körperliche, aber auch die psychischen Belastungen. Und da entgegenzuwirken oder sich da nicht hineinziehen zu lassen, das wird wahrscheinlich auch zu einer zufriedenen Arbeit führen.
Vielleicht auch noch daran anschließend, also jede Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer wird ja durchaus im Prinzip bereit sein, wenn man gute Arbeitsbedingungen hat, fair entlohnt wird, auch einmal Überstunden natürlich bezahlt zu lassen. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Also wenn ich wirklich in diesem bewussten Quiet Quitting-Prozess drin bin, ist es natürlich die Frage, ob das dann in klassischer Hinsicht gesund ist. Auch wenn es sicher eine bessere Möglichkeit ist, als wenn ich dann in eine innere Kündigung schlittere. Also man kann sozusagen natürlich sagen, das hat einen gesundheitlichen Aspekt, weil ich mich letztlich sehr stark abgrenze von der Arbeit. Der Idealfall wäre natürlich, wenn ich gute Arbeitsbedingungen habe und dieses Geben und Nehmen, also eine Fairness im Betrieb auch vorliegt.
Spannend ist ja eigentlich, dass wir jetzt ein Wort dafür haben, dass jemand seinen Job genauso macht, wie das im Anforderungsprofil steht. Wie kam es überhaupt dazu, dass es irgendwann zum Trend wurde, dass man mehr macht, als in der Jobbeschreibung überhaupt vorgesehen ist? Warum machen das Menschen?
Ich denke, das hat ja schon mit der positiven Konnotierung ein Stück weit des Leistungsträgers, wenn ich das mal so sagen darf, auch zu tun. Also es gibt hier eine gesellschaftliche Anerkennung, es gibt letztlich auch Belohnung für Überengagement und das wird ja letztlich am Arbeitsplatz auch gefördert ein Stück weit. Ja. Und hier gibt es ja eigentlich auch eine Verantwortung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Beschäftigten genau davor zu schützen. Und es ist oft sozusagen in die andere Richtung, dass immer mehr und mehr und mehr gefordert wird, aber dieser Schutzgedanke dann oft vernachlässigt wird. Ja. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann sozusagen in der heutigen Arbeitswelt in einen Hamsterrad quasi getrieben werden und aus dem natürlich selber ganz schwer aussteigen können. Das heißt, es braucht hier wirklich strukturelle, betriebliche Rahmenbedingungen, die es eben auch ermöglichen, ausreichend Pausen zu machen, eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden und auch gesunde Arbeit sicherzustellen.
Wenn wir jetzt auch ein bisschen über den Einzelnen hinausdenken, kann man vorstellen, das hat ja eigentlich auch Auswirkungen auf mein Familienleben, auf meine Partnerschaft, auf generell auf die Freizeit, auf meine Freunde und Freundinnen, mit denen ich meine Freizeit verbringen kann. Was bedeutet Quiet Quitting eben auch für Familien? Hat man dann einfach auch mehr Zeit mit den Kindern? Können sich vielleicht auch Männer mehr beteiligen an Care-Arbeit oder so?
Ja, über Priorisierung, die Priorisierung des Privatlebens haben wir ja schon ein bisschen gesprochen und das sollte ja in Balance stehen und deshalb würde diese Idee eigentlich nichts widersprechen, aber da muss man schon dazu sagen, dass für die Vereinbarkeit zum Beispiel es natürlich mehr braucht. Und in Wirklichkeit braucht es Struktur und System und nicht nur diese innere Entscheidung, weil ich denke, es gibt viele Väter und auch Mütter, die würden gerne ihre Zeit anders mit der Familie gestalten. Aber wenn es dafür nicht die Möglichkeiten gibt, die auf gesetzlicher Basis oder auch vom Arbeitgeber, wie das schon erwähnt wurde, bereitgestellt werden, dann wird das nicht stattfinden.
Wir sind schon fast am Schluss. Eine Frage habe ich noch, da würde ich euch beide um ein Statement bitten. Was bedeutet Quiet Quitting jetzt fürs Arbeitsleben und den Arbeitsmarkt allgemein? Worauf ich hinaus würde, ist, welche Folgen hat das weniger arbeiten wollen in Zeiten des Fachkräftebedarfs? Müssen sich jetzt Firmen was einfallen lassen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen? Weil wenn wir hören, okay, junge Leute, die wollen einfach nicht mehr ewig im Job sitzen, denn dann ist die Freizeit wichtiger. Was bedeutet das für Arbeitgeber? Johanna, vielleicht du zuerst.
Im Prinzip müssten sich jetzt Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf jeden Fall was überlegen. Es gehen ja hier schon einige mit gutem Beispiel voran. Stichwort Verkürzung von Arbeitszeit, Stichwort leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche, aber natürlich auch, dass Betriebe mittlerweile eben auch bewusst damit werben, gute Arbeitsbedingungen im Betrieb zu haben, aber auch mit sinnstiftender Arbeit beispielsweise werben, weil eben gerade auch diese neue Generation hier eben ganz großen Wert drauf legt, wie sie ihre Zeit gestaltet. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Freizeit, sondern eben auch hier auf die konkrete Arbeitszeit.
Dorothea, was sagst du, wie wirkt sich Quiet Quitting auf das Arbeitsleben und den Arbeitsmarkt aus?
Es gibt mehrere Faktoren, die hier, denke ich, wichtig sind. Zum Beispiel die Länge der Arbeitszeit, die Planbarkeit, die Möglichkeiten der Mitbestimmung, sei es Arbeitsort, Arbeitszeit, aber auch das Klima im Unternehmen und auch die Bezahlung sind einfach sehr wichtig. Und wenn sich die Unternehmen da gut aufstellen, dann werden Mitarbeiterinnen, die motiviert auch arbeiten wollen, sie finden. Gleichzeitig müssen wir uns gesellschaftlich auch überlegen, dass es seit Jahrzehnten eine Arbeitsverdichtung gibt, ja, also die Erwartungen steigen, die Menge an Arbeit, die von einer Person gemacht wird oder erwartet wird, ist mehr geworden. Ob da auch nicht tatsächlich mal Zeit wäre für eine Arbeitszeitverkürzung.
Das heißt, es gibt auf alle Fälle Antworten für den Arbeitsmarkt und auch für Arbeitgeber.
Wir sind aber noch nicht ganz fertig, denn jetzt kommt unser Podcast-Quiz. Die Frage lautet, schon Anfang des 20. Jahrhunderts hat es so etwas wie Quiet Quitting gegeben und zwar vor allem bei zwei Berufsgruppen. Damals hat man von passiver Resistenz gesprochen und man hat nur mehr Dienst nach Vorschrift gemacht und alle Regeln genauestens eingehalten. Ziel war damals, eine Gehaltserhöhung und Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen herauszuholen. Und die Frage ist jetzt, welche Berufsgruppen glaubt ihr waren das? Wer möchte beginnen? Beide überlegen mal. Ganz egal. Dorothea, möchtest du anfangen? Kannst auch nur eine Berufsgruppe mal sagen.
Anfang des 20. Jahrhunderts.
Anfang des 20. Jahrhunderts.
Die gibt es heute noch immer, diese Berufsgruppen.
Beide sogar.
Na gut, dann tippe ich jetzt mal wahrscheinlich voll daneben, aber Beamtin. Okay. Wäre eine Möglichkeit. Ich überlege noch die zweite.
Ich hätte.
Aber vielleicht, Johanna, sagst du die zweite Berufsgruppe?
Arbeiterinnen.
Menschen in der Produktion.
Menschen in der Produktion.
Also ich bin sehr beeindruckt, weil eine Berufsgruppe stimmt, das sind nämlich die Beamten und die Beamtinnen. Und die zweite Berufsgruppe sind die Eisenbahnerinnen.
An die hätten wir denken können.
Ja, das stimmt. Und vielleicht noch zur Auflösung der ganzen Frage. Es war ihnen eben nicht möglich oder nicht immer möglich zu streiken, deswegen haben sie dann Dienst nach Vorschrift gemacht und dadurch Druck aufgebaut. Und das führte eben dann dazu, dass etwa Briefe nur langsamer transportiert wurden, Güterzüge überhaupt nicht fuhren oder Postanweisungen mit enormer Verspätung ankamen. Und diese passive Resistenz war ein sehr erfolgreiches Druckmittel und sie konnten ihre Ziele schließlich erreichen.
Ja. Und damit habt ihr es wirklich geschafft. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Johanna Klösch.
Danke.
Und auch an dich, Dorothea Kickinger.
Danke.
Damit verabschieden wir uns. Danke fürs Dabeisein auch an alle Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal. Nachgehört vorgedacht, das gibt's auf allen gängigen Podcast-Apps. Danke auch fürs Weitersagen. Bleibt auch digital mit uns verbunden, den ÖGB, den gibt's auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Diese Links, die gibt's unten in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos dazu auf oegb.at. Bis zur nächsten Folge,
wenn wir wieder nachhören und mit Gästen vordenken.